Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffeekompass. Hallo an alle Hörer und herzlich willkommen an meiner Seite, wie immer, Tom von der Röstmanufaktur WNS Kaffee in Linsenricht. Hallo Tom.
Hallo Michael.
Tom, in einer der letzten Folgen sind wir beide auf die Idee gekommen, mal Kaffeemaschinen nebeneinander zu testen. Und tatsächlich hatten wir zwar verschiedene Testsiege, aber alle kamen sie aus einem Haus, und zwar La Marzocco. Und deswegen haben wir gleich mal unseren Freund und Ansprechpartner June angerufen, ob er sich doch mal dem Battle stellt und bei uns zum Podcast kommt, damit wir ihm erstmal erklären können, wie begeistert wir von seinen Produkten sind. Und er soll uns mal erklären, weshalb das so ist, dass wir so begeistert sind. Und deswegen begrüße ich hier ganz herzlich June von La Marzocco, Sales Manager in Deutschland. Hallo June.
Ja, hallo Michael, hallo Thomas. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gemütlich hier. Und ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit euch.
Ja,
bin also auch dann, ein bisschen gespannt.
Ja, dann legen wir mal los. La Marzocco ist 1927 gegründet worden. Ich brauche jetzt, also wir, es führt wahrscheinlich zu weit, jetzt hier über diese ganze Geschichte einzugehen. Nichtsdestotrotz sind einige Milestones in den letzten 20, 25 Jahren passiert, die wir miterleben durften. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was alles passiert ist, damit jetzt tatsächlich eine eigene La Marzocco Deutschland gegründet wurde und jeder über La Marzocco spricht. Was ist denn da alles passiert?
Ja, also die ganze Geschichte von La Marzocco auszuführen, ist, glaube ich, jetzt der Podcast zu kurz. Ja. Ja. Gegründet 1927, wie du richtig gesagt hast, durch die Gebrüder Giuseppe und Bruno Bambi in Florenz, italienisches Unternehmen, und seitdem auf dem Markt. Wir haben in der ganzen Zeit schon einige Innovationen auf der Kaffeewelt gemacht. Wir haben zum Beispiel den Boiler, einen horizontalen Boiler, erfunden, patentiert. Dann haben wir das Dual-Boiler-System eigentlich miterfunden. Dann haben wir noch die gesättigte Brühgruppe. Also wir haben schon ziemlich viel auf der Kaffeewelt bewirkt. Interessant ist vielleicht, dass wir groß geworden sind, nicht in Italien, nicht in Europa, sondern eigentlich in Amerika. Also ganz verbunden mit einer ganz bekannten Coffeeshop-Kette. Und das ist vielleicht, ja, ganz interessanter Aspekt.
Ja, das war in Amerika eine Coffeeshop-Kette.
Ja, man kann es da sagen. Ja, das war Starbucks. Ja, ja, also Starbucks damals hat noch recht klein und mit ganz, ganz wenigen Filialen. Bei dem ist mal eine Maschine kaputt gegangen. Und da war ein Herr Kent Backe, immer noch ganz bedeutend bei La Marzocco. Und der hat denen eine Ersatzmaschine reingestellt, eine La Marzocco. Hat deren kaputtgegangene Maschine von Starbucks repariert, wollte sie zurückbringen. Ja, und Starbucks wollte die Maschine, die La Marzocco, gar nicht mehr rausgeben. Ja, ja, nee, das hing ganz doll damit zusammen damals, dass wir halt Dualboiler hatten. Also wirklich ein Kessel komplett nur für Dampf. Wir wissen ganz genau, Amerika hat mehr Milchprodukte verkauft als Kaffeeprodukte. Also das Milchschäumen war sehr, sehr wichtig. Und das konnten halt unsere Maschinen nonstop, ja, ohne Schwankungen in der Kaffeequalität, weil es halt kein gekoppeltes System war, sondern komplett unabhängig. Und dann hat halt Starbucks gesagt, ja, das sind unsere Pläne, das wollen wir wachsen und nur mit euren Maschinen. Haben wir sehr gerne gemacht.
Super interessant. Und Tom, was sagen wir schon immer? Geht nur mit Multiboiler-Maschinen.
Absolut, Multiboiler ist es. Und La Marzocco ist ja, wir sind ja auch schon jetzt über 20 Jahre am Markt. Und ich hatte eine ganz frühe Kundin schon gehabt, die hat auch damals schon eine La Marzocco gehabt. Und was mir bei den Maschinen mehr aufgefallen ist, also das will ich vielleicht noch sagen, aus unserer Sicht heraus ist La Marzocco ja auch so ein Mythos. Das ist so ein spezielles Gebilde. Es ist etwas, wo man, es schwebt immer im Raum, wenn du über Kaffee redest. Und es ist auch so irgendwo eine Sehnsucht, La Marzocco. Das merkst du immer, also wenn sich Kunden von uns neue Maschinen kaufen, dann gibt es immer nur zwei Möglichkeiten. Die kaufen sich eine Maschine, die sie dir dann auch erklären, warum sie die gekauft haben, was die Innovation dahinter ist und warum die jetzt in irgendeinem Punkt ganz besonders heraussticht. Oder sie sagen, ja, ich habe mir eine La Marzocco geholt und dann ist Ruhe. Ja. Also das ist immer ganz witzig. Es wird nicht weiter darüber geredet. Die sagen dir noch nicht mal das Modell, sondern die sagen halt, das ist ein Statement immer auch an La Marzocco. Und was wir halt ganz früh schon festgestellt haben, bei dieser ersten Kundin, das ist wirklich lange, lange her, dass wir da aufgeschlagen sind, haben halt eben damals Vorratsbehältermühlen eingestellt und Wasserfilter, wusste auch kein Mensch, für was der da sein sollte. Und die Maschine hatte, also sie hat schon einiges mitgemacht. Aber sie sah ungepflegt aus, aber es kam ein ganz gutes Produkt unten raus. Das war immer das, was mir viel Freude gemacht hat. Damit will ich sagen, eine Lamazoco verbinde ich auch immer mit einer Robustheit, mit einer gewissen Solidität, die das Ganze nochmal unterstreicht, was ich jetzt im Vorfeld gesagt habe, mit dem Mythos Lamazoco und auch mit diesem Sehnsucht danach. Man hat immer den Eindruck, die Leute müssen dir erklären, warum sie keine gekauft haben und sind sehr ausführlich in dem, was sie erklären. Das gibt's ja auch, das ist jetzt für den Bereich Kaffeemaschinen. Das gibt's sicherlich auch bei Fotokameras oder Uhren am Handgelenk, gibt's immer eine Ikone. Da braucht man nicht weiter drüber zu reden. Wenn man das hat, dann ist das ein Statement. Und das Statement muss aber auch, und das ist, glaube ich, die Herausforderung an euch, das müsst ihr auch halten. Ihr müsst immer wieder im richtigen Moment innovativ sein. Also vielleicht dann beispielsweise eine App-Steuerung irgendwo einbauen oder etwas machen, wo man sagt, ich muss jetzt wieder neu werden, ich muss mich neu erfinden. Aber nur, wenn es auch dem Mythos nicht schadet. Ne? Es muss ja etwas sein, was ihr sagt, wir sind davon überzeugt, dass es uns weiter transportiert, sonst würdet ihr es nicht tun.
Naja, so ganz aktiv daran gearbeitet, dass wir Mythos werden, haben wir eigentlich nie. Unsere Maschinen sind für, ja, eine Sache halt sehr bekannt, ja, dass wir verdammt guten Espresso produzieren und nicht nur einen, sondern einfach über Stunden, über Bezüge, Hunderte, Tausende hinweg, dass da gleichbleibende Qualität rauskommt. Also einfach konsistente, zuverlässige Maschinen und das, darin sind wir halt sehr, sehr, sehr gut. Und ja, ihr habt ja in euren Tests gesehen, ja, was für eine Temperaturkonstanz bei unserer Maschine herrscht. Und das ist das, was uns wirklich auszeichnet. Die Geschichte mit Starbucks geht ja eigentlich noch weiter, weil Starbucks war unser einer Punkt, wo wir groß geworden sind, aber hat uns auch in eine riesige Krise gebracht, als halt Starbucks entschieden hat, nicht mehr mit Siebträgermaschinen zu arbeiten. Damals war Starbucks natürlich mit Abstand unser allergrößter Kunde und das fiel halt nun mal alles weg. Ja, und da steckte Lamazoco halt in einer riesigen Krise. Diese Krise war aber auch gleichzeitig Möglichkeit, ja, weil auf einem Schlag gab es ganz, ganz, ganz viele gebrauchte Lamazoco-Maschinen auf dem Markt. Und was kam zu der Zeit auf? Gerade so diese ganzen kleineren Röstereien, Specialty Coffee Roaster. Und die haben dann alle unsere Maschinen gekauft und für die Röster war halt ein Aspekt sehr, sehr wichtig und zwar die Temperaturkonstanz. Für Starbucks war es halt sehr wichtig, zuverlässige, gute Maschinen zu haben, die ordentlich Dampf produzieren konnten und für die Röster, diese neue Kundschaft, war es halt wichtig, dass man halt wirkliche Temperaturkonstanz hat, damit man ihre Produkte auch über, ja, wirklich immer gut abbilden konnte und das war halt die Möglichkeit. Trotz allem, an gebrauchten Maschinen verdient Lamazoco natürlich nichts. Haben wir uns natürlich bei Lamazoco unser ganzes Entwicklung darauf ausgerichtet, dass wir unsere neue Zielgruppe dann auch wirklich glücklich machen können und unsere ganzen Innovationen und so weiter zielen einfach noch darauf ab, wirklich Temperatur und ja, einfach konstante, gute, zuverlässige Maschinen zu bauen. Also ein Freund eines Baristas.
Jetzt kannst du, weißt du das ungefähr, wenn jetzt diese ganzen gebrauchten Geräte nach Europa gekommen sind, wo wir uns jetzt auf einmal wieder mit Lamazoco beschäftigt haben, sind da viele nach Deutschland gegangen oder war das Gesamteuropa? Wie würdest du das ungefähr aufteilen?
Kannst
du
das sagen? Das Komische ist ja, es hat eigentlich angefangen in Neuseeland und Australien. Ja, also da ging es los. Okay. Ja, also die waren ja sowieso auch ein bisschen der Zeit voraus, ja, der Europa ein bisschen voraus, was diese ganze Kaffeeentwicklung angeht. Nach Europa kam es dann in Anführungsstrichen recht spät, angefangen mit UK und dann immer weiter halt Richtung Deutschland rein. Also der italienische Markt ist immer noch nichts für uns, ja, ist halt andere Kaffeephilosophie dort und wie dort auch mit Maschinen gehandelt wird, ist halt anders und wir sind halt immer ein sehr hochpreisigen Segment. Ja, da müssen wir halt noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir halt auch auf den italienischen Markt wichtig werden.
Wo er eigentlich herkommt.
Ist ja eigentlich schon, aber dieser italienische Espressomaschinenmarkt ist eigentlich eigenes Podcast.
Bestätige ich absolut. Ja. Aber vielleicht ganz kurz noch, bevor wir zu diesem Mythos kommen, das mich extrem interessiert. Den technischen Hintergrund. Also ich weiß es ja, ich arbeite ja jeden Tag mit Lamazoco, du weißt es auch, Tom, aber vielleicht auch nochmal unseren Zuhörern erklären, weshalb diese Konsistenz, diese Temperaturstabilität über den Raum hinweg so wichtig ist und dass ihr einen ganz anderen Approach habt als die meisten anderen. Ja? Kannst du da vielleicht ein paar Sachen dazu erzählen von der technischen Seite?
Ja, also für einen Espressomaschinenhersteller gibt es eine ganz große Herausforderung und zwar eine stabile Temperatur hinzubekommen. Also man kann sich das für zu Hause recht einfach vorstellen, wenn man einen Topf hat, in dem man Wasser für Spaghetti aufkocht. Der Topf brodelt dann irgendwann, aber man muss sich gewahr sein, dass innerhalb dieses Topfes keine einheitliche Temperatur herrscht. Ja, es sind da ganz, ganz große Temperaturschwankungen zwischen der Oberfläche, da wo es halt in die Luft in Kontakt kommt, da herrschen vielleicht nur 88 Grad oder 85 Grad und unten am Topfboden, wo es halt ja von der Herdplatte erhitzt wird, dann sind da natürlich nahe 100 Grad. Und da gibt es halt große Temperaturschwankungen, heißes Wasser steigt auf, ja, verdrängt das kältere Wasser da unten und das kältere Wasser fließt wieder. Und das ist ein wirklich chaotisches System. Und die Herausforderung ist, wir haben auch beim Dualboiler einfach einen Kessel, wo eine Heizung steckt, aber der ist halt nicht direkt dort, wo eigentlich der Espresso rauskommt. Und beim Espresso wiederum ist halt auch ein Laie, der nicht täglich Espresso trinkt, der wird den Unterschied zwischen einem Espresso, der bei 95 Grad gebrüht worden ist, und einem Espresso, der nur bei 92 Grad gebrüht worden ist. Absolut. Er wird zwar nicht ganz genau erklären können, warum, aber der wird es auf jeden Fall rausschmecken. Und das ist natürlich nicht das, was ein Gastronom möchte. Ein Gastronom möchte, dass ein Espresso wie der andere schmeckt. Und da ist halt die Herausforderung, als Maschinenhersteller das gut hinzubekommen. Vielleicht ist unseren Zuhörern der Begriff Offset oder euch schon ein Begriff. Habt ihr das schon mal in Podcast gehabt? Bestimmt, ne?
Wir haben über Offset schon gesprochen. Uns ist es natürlich ein Begriff, aber wenn du das ganz kurz erklären kannst.
Ja, also Offset ist die Temperaturschwankungen, die vorherrschen zwischen Kaffeekessel und da, wo der Kaffee rauskommt, diese Brühgruppe. Wenn man den konstruktionsbedingt klein halten kann, ist natürlich ein Temperaturbereich, den man kontrollieren muss. Also zum Vergleich, Lamazoco hat so ein Offset von ungefähr 2 bis 3 Grad Celsius.
Bei der gesättigten großen Brühgruppe, bei der kleinen ist ja sogar noch weniger, ne? Bei der Linear.
Ja, bei der Linear Mini ist ja ein Haushaltgerät. Ja. Da ist es spezieller, da haben wir es anders gelöst.
Aber das ist gigantisch. Total verlässlich, das ist auch das, was ich dir gesagt habe. Ich habe hier immer 1,5 bis 2 Grad, gigantisch, und das ist super gelöst. Also auch mal ein Lob jetzt erstmal von der Seite. Ganz, ganz hervorragend.
Ja, daran arbeiten wir. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja.
Das Offset wolltest du erklären.
Ah, genau, das Offset.
Wenn es der Temperaturbereich kleiner ist?
Genau, dann kann man den natürlich viel besser kontrollieren. Ich habe ja gesagt, Lamazoco etwa 2 bis 3 Grad Celsius Offset. Wenn wir zum Beispiel zurückgehen in der Geschichte, E61 Brühgruppen, als sie auf den Markt kamen, ja, da haben wir über ein Offset von 18 Grad, 19 Grad geredet. Und auch heutzutage, gibt es ja Maschinen, die mit E61 Brühgruppen verbaut werden, die haben natürlich einen deutlich größeren Offset, und dann haben sie natürlich eine größere Temperaturschwankung, die sie kontrollieren müssen. Da gibt es Mechanismen, mit denen man es kontrollieren kann, aber je mehr Mechanismen man reinbaut, desto inkonsistenter wird es einfach. Und Lamazoco löst das einfach sehr elegant, sehr gut. Konstruktion, gesättigte Brühgruppe, die Brühgruppe eigentlich ein Teil von dem Kaffeekessel. Dann haben wir sehr gute Materialien, sehr teure Materialien, die wir verbauen, die sich leider auch sehr schlecht verarbeiten lassen, aber wir können es mittlerweile. Und natürlich isolierte Kessel, vorgewärmtes Wasser, also viele Sachen, womit man halt die Temperatur stabil halten kann, und das können wir recht gut. Ja.
Kann ich nur bestätigen. Also neben dem Ganzen, dass wir technisch wirklich genau das bekommen, was der Barista erwartet. Ja, und das immer und immer wieder. Zaubert trotzdem das Arbeiten mit einer Lamazoco jedem irgendwie ein Lächeln ins Gesicht. Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt in diesem Mythos gar nicht aktiv gearbeitet. Also ich habe schon fast gedacht, weil das Markenbild ist ja gigantisch, es ist ja fast schon irgendwie analog zu einer Luxusmarke. Das merkt man auch an der Wertestabilität, wenn eine Lamazoco mal ein bisschen älter ist, was da für Preise aufgerufen werden oder was ich auch bereit wäre, für eine alte Lamazoco zu bezahlen. Es ist ja gigantisch, aber diese Kombination aus diesen guten Materialien, diesen Innovationen, ihr habt ja mehr als 4 Patente im Endeffekt, die wirklich Game Changer waren, in eurer Laufbahn abgeliefert. Übrigens, Multiboiler, haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen, das war auch schon ein Patent, das aber dann vor dem Zweiten Weltkrieg schon war, der horizontale Boiler. Und dann haben diese Patenten nicht mehr gegolten. Also auch da, wo die Innovation rauskam. Und in der Kombination mit der Technik und der guten Verarbeitung und dass man tatsächlich als auch weniger reinstecken muss in Wartungen und vor allem in Defekte. Das macht unseren Kunden einfach nur zum glücklichen Kunden.
Natürlich müssen unsere Maschinen auch gewartet werden. Ja, also das ist klar, das sind halt Maschinen. Nochmal zu dem Mythos. Natürlich haben wir Marketing. Ja, unser Marketing ist aber sehr nah an den Barista, an den Endbenutzer orientiert. An die Menschen, die halt schlussendlich täglich an der Maschine stehen. Und deshalb haben wir jetzt auch einige Innovationen, die nicht auf technischer Seite Espressomaschine, sondern einfach Hilfsmittel, den Workflow eines Baristas einfach zu unterstützen. Ja, da arbeiten wir gerade dran. Und da haben wir schon ein paar Sachen auf den Markt gebracht.
Ich denke, das ist, was dieses Thema, dieser Besonderheit vielleicht auch bei euch unterstützt, ist ja auch eine gewisse Gelassenheit, die ihr da in euren Produkten drin habt. Einmal Gelassenheit in Bezug auf die Konsistenz der Produkte, aber auch optisch. Wenn man sich überlegt, wie Kaffeemaschinen sich doch im Laufe der Zeit optisch gewandelt haben, so ist es doch bei euch irgendwo schon lange eine große Konstante. Die erste Maschine, die ich vorhin erwähnt habe, mit der ich in Verbindung gekommen bin, die hatte auch schon dieses eckige, sehr ruhige und reduzierte Design. Da muss man eigentlich nichts mehr wegnehmen. Das ist ja auch ein gutes Design, zeichnet sich ja auch darüber aus, dass man irgendwo nichts mehr wegnehmen kann. Ihr macht jetzt tolle neue Kaffeemaschinen. Die KB90 ist jetzt ja ein bisschen innovativer, was die Karosserie angeht, aber es bleibt sich irgendwo treu. Ne? Man erkennt eure Maschinen, glaube ich, schon von Weitem. Das gibt ja manchmal sogar Kunden, soll es auch bei Kunden geben, die ich kenne, die sich tatsächlich sagen, naja, wenn ich mir das leisten kann, das ist ja immer die Frage, möchte ich mir auch eine Lamazoco leisten? Kann ich sie mir leisten? Dann ist es auch immer so, dass man sagt, ja, dann nehme ich lieber die, wenn ich sie mir leisten kann, weil es einfach auch ein Statement ist, schon optisch. Man sieht es von Weitem, es ist entsprechend beschriftet und ich glaube, diese Ruhe, die ihr in dem Design habt über viele Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte hinweg, June, das weißt du viel besser als wir, wie lange ihr das schon macht. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die das befeuert, dass Design-Klassiker, das habe ich auch vorhin ja angesprochen, bei anderen Produktbereichen, die man beleuchten kann, das ist oft auch eine gewisse Einfachheit und eine Reduziertheit, die auch dann eine Begehrlichkeit wieder weckt, weil es ist einfach, man muss da nichts zu sagen. Es sieht toll aus und es muss natürlich innerlich das, die Werte erhalten, aber das tut er ja, das wissen wir ja alle.
Nee, absolut richtig, Thomas. Wir sind bestrebt daran, sehr, sehr langlebige Maschinen zu bauen. Und was bringt es, wenn das technische Innenleben noch komplett fit ist, aber das Äußere halt nicht mehr up to date? Deshalb natürlich auch ein Lob an unsere Designabteilung, dass sie es immer wieder schaffen, so zeitlose Designs zu kreieren. Und das ist auch übrigens ein Grund, warum wir auf Touch-Displays verzichten. Mhm. Ja, also das widerspricht ja Touch-Displays sehr praktisch. Man kann viele Sachen ablesen, aber jeder, der als Barista mal gearbeitet hat, der, wie häufig am Tag braucht er das eigentlich?
Ja, da hast du vollkommen recht. Ja.
Und Touch-Display ist halt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es sehr, sehr, sehr langlebig ist und nicht nur das, sondern auch die Benutzeroberfläche.
Ja, wenn und morgen hat wieder einer ein größeres, dann müsstest du schon wieder nachziehen, wenn man sich diesem Wettbewerb nicht stellt, weil man es gar nicht braucht, ist man schon wieder eigentlich einen Schritt voraus. Ne?
Ja. Das ist, oder wenn du dir einfach mal dein Smartphone von 5 Jahren anguckst, ja, und wenn du dir das aufmachst, hat selber immer noch heutzutage dieselben Funktionen, aber du denkst ja, hey, was ist das denn für eine Grafik?
So ist es. Also, ja.
Und das darf halt nicht sein.
Ja, ich glaube, das ist bei euch wirklich eine gute Kombination, ne? Aus diesen ganzen Sachen, einmal dessen, was man sieht und dessen, was man bekommt.
Also ich finde, das ist, hat für mich einen extremen Wert, dass ihr da auch gar nicht versucht, alles neu zu erfinden und alles auf rumdreht, so wie das andere Hersteller machen, die dann im Endeffekt halbfertige Produkte auf den Markt bringen. Das ist schon mal das eine. Aber trotzdem, so nah an der Basis sein, dass ihr zum Beispiel was meine Meinung über Touchscreen kennst du,
ja.
Aber ihr wisst schon, dass es für den Techniker oder auch den, der die Maschine einstellt und presettet, dass es schwieriger ist, über diese alten Menüs mit diesen Tastenkombinationen zu fahren. Deswegen habt ihr auch da neue Innovationen dran, auf die ich mich sehr freue, nämlich Schnittstellen, wo wir dann im Endeffekt unsere Parameter an der Oberfläche einstellen können, wo wir nicht die ganze Zeit nur irgendwelche Tastenkombinationen
drücken. Ja, genau, also, richtig. Ja, also wie gesagt, ein Touchdisplay hat ja unglaublich Vorteile. Ja, es ist einfach zu bedienen, man kann viele Sachen ablesen. Das wissen wir auch und deshalb werden alle neueren Modelle von uns mit IoT ausgerüstet. Mhm. Das heißt, diese neueren Maschinen, die sind per App steuerbar. Man kann die ganz, ganz einfach und simpel programmieren. Man kann Statistiken auslesen und natürlich ist man dann irgendwann auch so weit, dass die Maschinen untereinander beziehungsweise auch mit den Technikern kommunizieren können. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Ja, aber auf jeden Fall.
Aber die App gibt es schon Und die einfachen, sagen wir es mal so, Bedienungen wie Programmierung ist jetzt sehr, sehr simpel über eigenes Touchdisplay, was man in der Hosentasche hat, das Handy.
Hervorragend. Freuen wir uns drauf. Bei der Linea kennen wir es ja schon und bei der GS3. Ja. Jetzt auch denke ich, dass sich unsere Techniker auch darüber freuen, dass sie die Literzahlen nicht über 5000 Mal auf den einen Knopf da einprogrammieren müssen, wenn es um den Kaffeefilter geht. Aber wunderbar. Ihr habt noch eine, für mich persönlich ein sehr, sehr überzeugendes Produkt rausgebracht. Das ist die oder der Wally. Milchschaum reproduzierbar zu machen, das gehen, gibt es viele Konzepte. Die meisten werden über Kaltschaum gemacht. Wir stehen da nicht so drauf. Wir wollen, dass Milchschaum mit Dampf aufgeschäumt wird. Und ihr habt da den Wally rausgebracht, der erstmal so aussieht, als würde er nur Spaß machen, aber tatsächlich eine echte Hilfe sein kann für den Barista, wenn er mal akzeptiert, dass er sich helfen lässt. Erzähl mal, was da die Grundidee war bei dem Wally.
Ja, die Grundidee war natürlich, ist natürlich entstanden, halt, weil wir sehr nah am Barista sind und wir sehen halt die Herausforderungen eines Barista heutzutage. Der ist ja nicht mehr nur dafür da, um Kaffee zuzubereiten. Der muss abkassieren, der muss Bestellungen aufnehmen, der muss Shakes machen, Mineralwasser aufmachen, Bier zapfen, noch einen Sekt einschenken und nebenbei auch noch die Gäste bespaßen. Ja, das sind ja viele, viele Sachen, die ein Barista machen muss. Der ist nicht nur an der Kaffeemaschine. Und wir haben ja von La Marzocco gesagt, wir machen jetzt nicht nur Innovationen in der Kaffeemaschine, wir gucken ein bisschen über den Tellerrand hinaus und deshalb haben wir die Wally auf den Markt gebracht. Also um es kurz zu erklären, die Wally ist eigentlich eine automatische Dampfpflanze, die aber in der Lage ist, wirklich richtig feinporigen, latteart-tauglichen Schaum herzustellen. Ja. Und zwar nicht nur mit Kuhmilch, sondern auch mit Hafer, Soja, Kokos, Erbsen, also alles Mögliche, was sich schäumen lässt, macht der Molly nichts aus. Die schäumt es und macht es richtig gut, damit der Barista immer noch sein Können zeigen kann, indem er halt sein Blümchen drauf macht. Also ist absolut tolles Produkt. Wir haben uns bei La Marzocco gedacht, einen Espresso-Shot zu ziehen, ja, ist für den Barista recht simpel, ja. Also er malt die Mühle und bereitet den Puck vor, dann levelt er das noch, dann tempt er das noch und dann spannt er in die Maschine ein und dann drückt er einen Knopf und dann hat er zwei freie Hände, mit denen er viele andere Sachen machen kann, wie zum Beispiel Bierzapfen. Beim Schäumen ist es aber anders, der ist dann gebunden an der Maschine und zwar steht er still da und schäumt Milch. Ist natürlich gut und ist natürlich auch nicht einfach, einen tollen Milchschaum hinzubekommen. Wir von La Marzocco haben uns aber gedacht, hey, was macht eigentlich einen guten Barista aus? Ja, ein guter Barista ist nicht nur jemand, der tollen Schaum machen kann und tollen Kaffee zubereiten kann. Das sollte die selbstverständlich sein für einen Barista, sondern ein Barista sollte jemand sein, der einen richtig guten Workflow hat, der Produkte, beste Produkte innerhalb von kürzester Zeit einfach an den Mann bringt. Ja, und es muss dann nicht nur Kaffee sein, sondern halt auch diese anderen Sachen. Das sollte ein Barista sein. Und da haben wir ihm die Wally hingestellt, dass er einfach eine Erleichterung hat, dass er von dem Schäumen, ja, wegkommt, ja, und trotzdem noch sein Können zeigen kann, indem er halt seine schöne Latte Art macht, was für mich auch irgendwo zu einem guten Cappuccino oder Flat White dazugehört. Ja. Und heutzutage haben wir noch die Herausforderung mit diesen ganzen Milchalternativen. Und als Barista ist halt Hölle, wenn so eine Bestellung kommt. Ja, zwei Cappuccino, eine mit Kuhmilch, eine mit Hafergetränk. Dann muss er halt natürlich zweimal schäumen. Jetzt nicht mehr, weil er kann mit der Dampfpflanze der Espressomaschine die Kuhmilch schäumen und dann überlässt er halt der Wally das Hafergetränk und dann hat er halt in recht kurzer Zeit zwei schöne Cappuccini gezaubert. Ja.
Man muss ja mal sagen, für mich als jetzt nicht originären Barista, ich bin ja in der Kaffeerösterei, ist aber der Wally auch faszinierend zu beobachten, weil man stellt sich jetzt vielleicht vor, es ist eine Dampfpflanze, die irgendwo steht, aber ich muss das vielleicht dem Zuhörer jetzt nochmal erklären. Ich habe es ja vorhin gesehen. Das ist ja ein Standalone-Gerät, was über Dampf schon an die Kaffeemaschine angeschlossen wird, aber steht neben der Kaffeemaschine. Ein ganz eigenes Gerät. Und da stellst du eine Milchkanne drauf und die wird dann schräg gehalten, wie es der Barista schräg hält. Die Dampfpflanze fährt automatisch runter an die Oberfläche. Du stellst ein, glaube ich, das habe ich so verstanden, wie viel Ziehphase du haben willst.
Genau, man kann Rezepte programmieren. Ein Rezept definiert sich einfach nur über zwei Faktoren, Endtemperatur und Stretchingphase.
Und es ist faszinierend zu sehen, weil es ist wirklich wie, als hättest du eine Hand unter der Kanne und hältst sie schräg und dampfst dann. Also es wirklich wirkt manuell. Es sieht auch aus, als hätte die Wally zwei Augen. Also es ist eine ganz sympathische Erscheinung. die, glaube ich, man sich gar nicht vorstellt, wenn man jetzt über eine Dampfpflanze redet, sollte man sich, glaube ich, mindestens auf eurer Homepage mal angucken, wenn man das jetzt hört.
Ja, auf jeden Fall. Und auch als Videoform.
Ja, genau.
Wir haben ja auch, also wir haben, die ist ja bei uns angeschlossen, die Wally, und das ist schon auch super beeindruckend. Und wenn das jetzt nichts um die Effizienzsteigerung eines Baristas geht, findet es trotzdem jeder super und will darüber reden. Also es kommen Leute, die sagen, kannst du mir den mal vorführen? Also es ist nicht nur, das war ja auch das, meine Angst zuerst, muss ich ganz klar sagen, ist es einfach nur ein geil gemachter Roboter oder irgendwie so ein Spiel auf der Spielzeugbasis? Nein, das Ding ist eine echte Unterstützung. Und vor allem erstaunlich, obwohl so viel immer noch mechanisch gemacht wird und sind zwar Sensoren drin, ist ja ganz logisch, wie reproduzierbar diese Rezepte sind. Das ist ja auch eine ganz wichtige Komponente. Und gerade was du sagst, diese extrem überkomplexen Bestellungen, laktosefrei, das sind alles, das kann dem Barista, das ist kein Gegenspieler von ihm, der ihm was abnimmt, sondern einfach, das ist eine weitere Hand.
Ich finde auch, wie ernst gemeint es ist, sieht man auch an dem Sachverhalt, den ich ja erstmal erfragen musste, nämlich dass man sagt, ich kann keinen separaten Dampf in der Wolli erzeugen mit einem kleinen Dampfboiler, sondern wie La Marzocco das macht, die Konsistenz und die Konstanz in dem Dampf bekommst du nur, wenn du sie an den großen Kessel von deiner Maschine anschließt. Und das ist ja ein ganz konsequenter Gedanke. Der ist zwar einen Schritt komplexer bei der Installation, aber das macht man einmal. Dann hast du ein Wolli-Leben lang, aber auch eine höhere Qualität. Und das zeigt, glaube ich, die Konsequenz, mit der er auch, oder sie, ich will es jetzt nicht falsch rum sagen, konstruiert wurde.
Ja, also das ist halt ein ganz großer Aspekt. Also wir sind der Überzeugung, also stabilen, guten Schaum kriegt man einfach nur mit dem Druck von einem riesigen Dampfkessel. Ja. Und jede Espressomaschine, wo auch die Wolli gebraucht wird, hat halt einen Dampfkessel. Die Wolli lässt sich übrigens nicht nur an La Marzocco anschließen, sondern es lässt sich auch an andere Herstellermaschinen anschließen. Und zieht sich dort den Dampf her. Hat natürlich auch nochmals den Vorteil, dass sie keine eigene Heizung hat. Kein eigenes Milchsystem drin, das heißt, die Reinigung ist rasend schnell, einfach wie eine normale Dampfpflanze abwischen und fertig. Und der Stromverbrauch, ja, ist keine eigene Heizung.
Und die Milchschaumqualität war überzeugend, muss man wirklich sagen. Das ist so, wie du es von Hand nicht besser machen könntest. Ne? Das muss man wirklich sagen. Das ist toll, wirklich eine Innovation.
Ja, also jeder Barista hat ja seinen eigenen Schaum, den programmiert er sich da einmal ein und Punkt, fertig. Ja, danach hat er den immer mal wieder, immer auf Bedarf. Aber vieles muss er halt noch selber machen, Kännchen eingießen. Also die Wolli verlangt schon irgendwo einen kompetenten Barista dahinter. Ja. Deshalb ein Freund eines Baristas, Unterstützer, hilft dann dabei. Obwohl der Barista dann natürlich ein bisschen sein Workflow umstellen muss, ist halt für ihn wie, als ob ihn eine dritte Hand oder dritte Arm rauswächst. Ja, mit der muss er halt umgehen. Aber jeder gute Barista wird noch besser durch die Wolli.
Gerade in Spitzenzeiten, ne? Ja. Ist es ein Thema, wo auch ein Barista, glaube ich, wenn er die Wolli mal im Einsatz gesehen hat. Sonst die Skepsis, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, vor der Aufnahme, die ist bestimmt da. Aber ich glaube, wenn du Spitzenzeiten hast, von 11 bis 2, das Typische, wo du wirklich die dritte Hand auch wünschst, dann ist das etwas, wo man ganz schnell nach 14 Tagen, ich glaube, die Wolli schließt man nicht mehr ab, sondern man sagt, die bleibt hier. Ja, das ist dann schon eine Innovation, die man als jeden Barista auch verkaufen kann, wenn er diese Spitzenzeiten hat.
Bevor ich noch ein anderes Thema ansprechen möchte, möchte ich auch bei der Wolli nochmal sagen, ihr habt das Ding entwickelt, auf den Markt gebracht, ohne eine Kinderkrankheit, wie ich das von La Marzocco gewohnt bin, was man leider Gottes von anderen Innovationen nicht mehr sagen kann. Also da auch mal von meiner Seite, wir arbeiten so gerne mit euch zusammen, auch genau, weil wir diese Verlässlichkeit so sehr schätzen. Das alles, auch du selbst, du sagst sofort, wo was dann nicht geeignet ist, dann ist es auch nicht so, aber was ihr könnt, kommuniziert ihr, das kommt raus und es ist so. Und das ist für uns ein ganz, ganz, ganz toller Wert in der Zukunft. Wir wollen einfach insgesamt, wir müssen ja auch verlässlich bleiben. Wir brauchen hier niemand, der jetzt ein neues Dampfkonzept entwickelt, das dann nicht funktioniert. Das wird dann ausprobieren und da auch mal von meiner Seite. Es macht einfach nur Spaß, den Kunden macht Spaß. Also hier ganz toller Job, auch bei der Wolli. Finde ich super.
Mhm. Vielen Dank.
Jetzt aber nochmal ganz kurz. Kaffee ist ja immer noch das meistkonsumierte Getränk. Was da alles passiert in unseren privaten Räumlichkeiten, hat ja auch was damit zu tun, dass es die dritte Welle gab, die sogenannte Third Wave Coffee Bewegung. Da wurde im Endeffekt alles nochmal überprüft. Wir sind gerade in Deutschland extrem wissenschaftlich daran gegangen. Man hat früher gar nicht so genau gewusst, was passiert denn eigentlich in der Mühle. Mittlerweile wird es überall analysiert und das finde ich ja auch gut. Das tut uns allen gut. Wir profitieren alle von dieser ganzen Bewegung. Was jetzt für uns spürbar ist, dass der private Konsum so dermaßen vorgebildet ist, unabhängig davon, ob er schon soweit ist, wirklich alles aus dem Espresso rauszuschmecken. Ich meine, Sensorik ist auch eine Trainingssache, das weißt du auch schon, ne? Aber unabhängig davon, er interessiert sich dafür, ist extrem vorgebildet. Und wie schätzt du das ein? Also nochmal, und dann kauft er sich auch wirklich Setups. Das ist enorm, was Privatleute sich für Mühlenkapazitäten hier kaufen, und auch Lamazoco Linea ist ja überhaupt nichts mehr Seltenes im privaten Haushalt, bis hin zu noch größeren Geräten. Wie schätzt du da die Lage ein für die Gastronomen, die jetzt im Endeffekt, gut, du kennst jetzt nur Lamazoco Gastronomie, aber wir wissen schon, dass da schon einiges im Argen liegt, wenn dieser Druck und diese Vorkenntnis von diesem privaten Haushalt auf diese Standardgastronomie triffst. Also auch da ist auch eine Sache des Potenzials, was könnte man denn eigentlich noch machen, um das zu verbessern? Und da sehe ich halt auch Lamazoco in der Zukunft eine ganz große Rolle spielen, dass man das einfach verstärkt sieht. Wie siehst du das?
Ja, also ich würde es nicht nur mit dem Third Wave verbinden, sondern wir hatten ja jetzt gerade diese ganze Corona-Zeit, wo viele Leute zu Hause.
Richtig.
Ich glaube, du kannst bestätigen, wie viele Home-Maschinen da über den Tisch gingen, ja, von ECM bis über Vizera und natürlich auch unsere Maschinen. Wir haben da sehr, sehr viele Maschinen verkauft und das heißt, die Leute befassen sich zu Hause mit Espresso, die befassen sich zu Hause mit Kaffee. Und jetzt steht der Gastronom halt natürlich vor einer sehr großen Herausforderung. Es kann halt nämlich nicht sein, dass zu Hause der Espresso besser ist als bei den Gastronomen.
Ja, und, ist aber oft so.
Ja, mittlerweile umso mehr. Und da muss halt der Gastronom halt sein Kaffeekonzept ein bisschen überdenken. Und viele sind auch gerade dabei. Also das macht sich wirklich bemerkbar, dass sich die Nachfrage nach unseren Maschinen immer mehr und mehr steigert.
Ja, und vor allem wildes Potenzial. Über 70% sind noch Wärmetauscher in der Gastronomie. Also das muss man sich ja vorstellen. Und wir haben gerade drüber gesprochen, dass jeder 2 Grad Extraktionstemperaturunterschied merkt. Ein Wärmetauscher kann es gar nicht anders, als in den Schwankungen von 10 Grad irgendwas abzugeben. Ne? Also da bin ich mal gespannt, welcher Druck da entsteht, was da alles noch passiert. Und dann ist es doch auch ein ganz logischer Weg, dass sie auch nach dem Stabilsten suchen. Die suchen nach stabilen Röstpartnern, die suchen nach stabilen Kaffeemaschinen, nach stabilen Mühlen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Wir merken das natürlich schon. Wir merken aber auch gerade so, dass wir bei einigen, also man trinkt oftmals keinen Kaffee in der Gastronomie, wenn man aus der Kaffeebranche kommt. Und
das ist nicht wahr.
Ich trinke schon
gerne Kaffee.
Ja, gut, wenn ich jetzt irgendwie so eine Dosiermühle sehe, wo oben das auch ein bisschen so vollgeklebt ist und dann irgendwie.
Ach so, nee, dann nicht.
Ja, das ist das, was ich meinte. Also ich trinke schon immer, sobald ich dem ganzen System vertraue, dann bin ich auch sehr interessiert. Aber man sieht doch schon offensichtliche Konzepte, die heute nicht mehr greifen, aber das so noch vor 15 Jahren gut genug waren für die Deutschen. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. Wie siehst denn du das? Hast du da?
Ach, das ist, ich glaube, das ist schon lange so der Trend, dass der Privatkunde, das ist ja auch manchmal Teil der Schulungen, die wir geben, wenn kein Corona ist, wie du es gerade gesagt hast, June, und dann, dass wir eben sagen, dass der Privatkunde eigentlich den Gastronomen schon sehr lange vor sich hertreibt. Sicherlich schon über die letzten 20 Jahre, die wir so überblicken können, ist das etwas, was stattgefunden hat. Erst mit den Vollautomaten zu Hause, dann mit den ersten Siebträgermaschinen zu Hause. Und der Gastronom musste immer, das ist das sein Geschäft. Für den Privatkunden ist es ein Hobby. Und für Hobbys gebe ich sehr gerne Geld aus. Im Geschäft sollte ich das auch, aber es ist auch manchmal eine Frage, ob ich gerade kann, ob ich Geld ausgeben kann. Vielleicht habe ich was anderes investiert, habe neue Stühle gekauft oder einen neuen Backofen. Dann ist immer die Frage, habe ich gerade das Potenzial, noch nachzuziehen. Aber irgendwann wird der Druck so groß, denn Kaffee ist in der Gastronomie ein Margenbringer. Es ist ein Produkt mit einer tollen Spanne. Was ein Kilo Kaffee kostet, weiß jeder, und was ein Cappuccino kostet auch. Und da ist also schon auf jeden Fall Potenzial drin, den Deckungsbeitrag in der Gastronomie aufzuwerten, wenn man Kaffee verkauft. Und deshalb wird auch ein gutes Café oder auch eine Kaffeebar, vielleicht auch eine Bäckerei oder ein Restaurant immer dafür sorgen wollen, dass der Kunde den Kaffee auch bei mir trinkt. Ich will schon einen Cappuccino, einen Latte Macchiato oder ganz wichtig für uns eben der reine Espresso, das will ich schon verkaufen. Ein reiner Espresso ist ja nach dem Abendessen heute sicherlich mindestens so verbreitet wie was Alkoholisches, wenn nicht mehr. Ja? Das merken wir ganz stark, dass die Abendgastronomie ein großer Kunde von uns geworden ist. Und da musst du immer wieder nachziehen. Und wir merken auch, dass der Gastronom das heute auch genauso wahrnimmt. Wir haben das große Glück, dass die Kunden, die wir haben als Röstmanufaktur, immer schon Wert auf Kaffee legen. Aber dieses, den Kaffee nicht beachten und links liegen lassen und der läuft irgendwie mit. Ich glaube, bei denen, die das heute noch so machen, wird das nicht mehr lange funktionieren, denn dann wird der Kunde woanders hingehen, wo der Kaffee entsprechend gewertschätzt wird. Und ich glaube, eine Maschine, wie ihr die auf dem Markt habt oder eure Modelle, die ihr auf dem Markt habt, die wir auch im Markt draußen sehen, da ist eine KP90 als Beispiel noch nicht so vertreten, aber die anderen Modelle, die man überall sieht, die helfen jemandem schon dabei, dass er relativ einfach, und das ist ja auch für uns als Rösterei eine wichtige Sache, weißt du, wenn wir einen Espresso entwickeln, haben wir eine Idee. Und diese Idee, die entwickeln wir eben an unserer Maschine. Und es ist jetzt Schande auf unser Haupt tatsächlich im Moment keine Lamazoco, sondern es ist eben eine Sanremo Opera, mit der wir halt auch sehr viel einstellen können. Es ist für uns ein bisschen mehr wie ein Labor, ne? Wo wir alle Parameter auch auf dem Touchpad sehen und können
das einstellen. Ja, die ist ja mittlerweile auch schon alt genug, da müssen
genau.
wir mal ran.
Ja, wir können wieder ran und dürfen den Fehler korrigieren, ja? Aber nein, wir stehen auch zu diesen Maschinen. Wir finden viele Maschinen toll. Aber was
absolut.
Also das ist schon, wir sind da offen, ne? Aber was ich sagen will, ist, wenn ich zu einem Kunden komme, hab ich oder auch der Michael, wenn wir zusammen da sind, bei einer Idee, die wir von einem Espresso haben, Einstellarbeiten vorzunehmen. Und je nach Maschine und Modell ist das mehr oder weniger aufwendig. Das kann auch Stunden sein, bis alle Produkte stehen. Und was mir auffällt, ist einfach, dass Kunden, die eure Maschinen haben, da habe ich wenig Aufwand. Ich komme relativ schnell dem sehr nahe, was ich mir vorstelle, unter meinem Espresso-Produkt, auf dem ja dann im Prinzip alles andere basiert. Dann weiß ich auch, der Cappuccino und der Espresso-Macchiato und alles, was darauf basiert, werden auch gut sein. Und das ist eine kleinere Herausforderung mit eurer Maschine. Und ich habe auch den Eindruck, vielleicht ist das aber nur ein Eindruck, der so nicht stimmen muss, dass die Konstanz in der Zubereitung, also die Temperaturkonstanz, vielleicht eine Solidität einer Pumpe, die da drin ist und so weiter, das ist auch sehr hoch. Die Kunden mit euren Maschinen, die ich besuche, besuche ich genauso regelmäßig wie alle anderen auch. Das gehört bei uns zum Konzept, dass wir unsere Kunden besuchen und nachstellen oder Tipps geben, musst mal was einstellen lassen, was wir nicht können. Das ist bei euren Maschinen ein Tick weniger nachzustellen oder dann auch zu Entfremdung des Espressos führend als bei manchen anderen Maschinen. Man muss aber auch sagen, Jun, und das ist eine Sache, die können wir, wenn wir über Lamazoco hier den ganzen Tag jetzt reden, können wir es nicht verheimlichen. Es kostet auch ein bisschen mehr, was ihr herstellt. Und vielleicht ist das, du hast vorhin ein paar Patente genannt, gesättigte Brühgruppe und kurze Wege und der Boiler, wie der aufgebaut ist, etc. Das trägt schon dazu bei. Es kommt aber unserem Geschmack jetzt von unserer Manufaktur, das wird vielen anderen Röstereien auch so gehen, kommt ihr sehr nahe zu dem, was wir bei uns theoretisch auf unseren Maschinen mit allem, was wir an Druckprofile reinstecken und Lust haben, uns erdacht haben. Das macht schon Spaß.
Ja, vielen Dank. Also das hat, glaube ich, viel mit der Konstanz einfach zu tun.
Ja, diese absolute Verlässlichkeit.
Genau. Und unser Preis ist auch schon ein bisschen zu relativieren, ja, weil wir haben Maschinen, die sehr langlebig sind. Ja, also es sind halt nicht nur Maschinen für ein paar Jahre, sondern fast schon für ein paar Jahrzehnte.
Und das stimmt. Und da gibt es ja Hersteller, die alle ungenannt bleiben. Aber manchmal habe ich Kunden, die haben ein Modell oder haben ein Fabrikat von auch vielleicht aus Italien, kaufen ein Nachfolgemodell. Und das erste, was die vorher hatten, hielt 12 Jahre. Und die erwarten es vom neuen Modell wieder. Und die Enttäuschung ist meistens dann schon da, weil es oft nicht so stabil ist wie die alte Maschine, die man halt vielleicht Anfang der 2000er mal gekauft hat oder Mitte der 2000er. Und heute sind die Maschinen komplexer, sie können vielleicht auch mehr, aber die Haltbarkeit ist da, irgendwo muss ein Knick machen dann in einen Kompromiss. Und eure Maschinen, wirken immer noch sehr stabil. Und da bin ich gespannt, wie die neuen Modelle, die es auch auf den Markt bringt, wie stabil die sind. Denn das ist ein Argument zu sagen. Das ist natürlich kostenrelativierend, ne?
Absolut. Und ich glaube, über 12 Jahre lacht sich Labanzocco eigentlich kaputt. Und man muss dazu sagen, wie lange die schon mit sehr, sehr viel Temperaturstabilität arbeiten, die aber tatsächlich auch ein bisschen mechanisch, konzeptionell daherkommt.
Das meine ich.
Und nicht nur diese ganzen Sensoren und ich steuere dich hier nochmal nach und da nochmal nach, weil überall hast du auch eine Fehlerquelle drin. Deswegen sind so diese übermodernen Maschinen im Endeffekt nach 500.000 Tassen am Ende, während eine Labanzocco das aus der Konstruktion heraus schon extrem stabil abbildet. Und insofern wollte ich auch da jetzt nochmal auch eine Brücke schlagen zu dem, dass man sagt, es ist etwas teurer. Könnte es ja auch sein, weil es ja im Endeffekt auch jeder haben möchte. Aber im Umkehrschluss, was hilft's dir? Wie viel weniger sind wir an so einer Maschine? Das muss ich ganz klar sagen. Es ist so, also dass wir wesentlich weniger Störungsbeseitigung haben wie bei anderen Konzepten, dann eben nicht mehr. Es ist ein Werkzeug und dann im Moment noch ein Werkzeug, das jeder haben will. Also das ist eine tolle Situation und dafür auch herzlichen Glückwunsch. Das habt ihr super gemacht und es liegt auch an dieser Kompromisslosigkeit. Und ihr geht einfach, wir haben da das beste Stahl drin, das es gibt, Chirurgenstahl, gehen da keinen anderen Weg. Wir brauchen jetzt an unserer super gesättigten Brühgruppe nichts neu zu entwickeln. Und dann noch kombiniert mit so kleinen Gadgets, die einfach der Barista fordert. Also ich bin da ganz, könnte begeisterter gerade nicht sein.
Ja. Mhm. Vielen Dank. Also wir sind halt Espresso-Maschinenhersteller. Und Espresso-Maschinen sollen eine Sache richtig gut können, und zwar Espresso machen. Und das versuchen wir hinzubekommen.
Wir erklären.
Da brauchen wir keinen Schnickschnack
verbaut. Ich glaube, das haben sie auch schon viele verstanden, obwohl das also so ein Bereich ist, der so ein bisschen auch so eine Luxusanmutung hat. Ich hätte es gerne. Muss man ganz klar sagen, diese Hauptstädte des Kaffees in Deutschland, da steht ja in jedem Zeitungskiosk Labanzocco drin, Berlin, Hamburg, ja, die wissen ganz genau, dass es eher im Endeffekt nicht nur ein super verlässlicher Freund ist, zusätzlich noch irgendwas, was ich unbedingt haben möchte. Es ist aber auch ein verlässliches Werkzeug, ganz
einfach. Wir haben es ja auch schon bei einem unserer letzten Podcasts, wo wir die Privatmaschinen miteinander verglichen haben, die Konzepte miteinander verglichen haben. Das gilt für die Gastronomie ja genauso. Es ist teurer, aber es ist immer die Frage, wir haben es letztes Mal aufgemacht, gebe ich Geld aus oder investiere ich Geld? Und eine gebrauchte Labanzocco, du hast es jetzt vorhin selbst gesagt, das ist ja trotzdem immer noch ein Wert, den ich habe. Ich kann mit der Maschine, ich nehme jetzt mal einen Horizont, den könnt ihr anders wählen, aber 6 Jahre lang produziere ich mit der Maschine Kaffee und zwar viel Kaffee. Und wir haben es ja vorhin auch gehabt mit Maschinen von euch, die wollen einfach Kaffee machen. Ja, also du hast es ja auch gut erklärt im Vorfeld. Das sind Maschinen, die sind wirklich zum Benutzen gemacht. Und mit der Kaffeemaschine produziere ich sag jetzt mal, ich hau am Tag, jeden Tag nur 1 Kilo Kaffee durch oder vielleicht sind es 2 und mache das aber jahrelang und gebe der Maschine die Wartung, die notwendig ist, aber habe dann am Ende, wenn ich damit fertig bin, sehr viele 100.000 € Umsatz generiert, habe aber immer noch einen Maschinenwert. Wenn ich diesen Umsatz generiert habe, müsste ich auch das Geld haben, natürlich für eine neue Maschine. Das ist immer außer Frage, diese Rechnung. Aber es ist trotzdem toll, glaube ich, wenn man sieht, dass die Maschine immer noch einen Gegenwert hat und ich sie verkaufen kann, vielleicht beim Händler zurückgeben kann, mir eine neue kaufen kann und sie nicht in dem Moment, wo sie abgeschrieben ist, auch wirklich 0 € wert ist. Das ist ja immer so ein bisschen die Diskrepanz bei einer Maschine, die vielleicht etwas günstiger ist, aber dann den Wertverfall eben auch mit sich bringt.
Ja, Langlebigkeit. Also eins unserer.
Ja. Hat ja auch was Nachhaltiges, muss man ganz klar dazu sagen.
Absolut.
Jetzt, June, erzähl doch nochmal, du hast ja ein bisschen Einblick, vielleicht zum letzten Thema. Trends. Ja, wir haben natürlich jetzt einen extremen Trend von Milchersatzprodukten, was ja auch irgendwo dem Tierwohl ein bisschen geschuldet ist, nicht nur der Laktoseintoleranz, finde ich total spannend. Wir haben irgendwie den Eindruck, dass der Trend, zumindest in unserem Blickfeld, der Trend mit geflavorten Artikel eher abnimmt. Dann habe ich mich aber eines Besseren belehren lassen von der letzten Statistik des Kaffeeverbandes. Das ist immer noch enorm. Jetzt mal den Blick über die Landesgrenzen hinaus. Wo geht's im Moment denn richtig zur Sache? Was sind denn die Trends aus dem Ausland? Seid ihr da gut aufgestellt? Ihr spielt ja eigentlich in den Kaffeeländern, gerade im asiatischen Markt, ist ja auch unsere andere Partner Eversys am stärksten vertreten, der sagt, da geht's richtig zur Sache da drüben. Seid ihr ja auch absolut die Nummer-1-Marke. Aber gibt es irgendwas Neues? Soll es irgendwas Neues geben? Neue Rezepte oder wie siehst du das?
Also Kaffeetrends, die Basis von jedem Kaffeetrend ist und bleibt ein verdammt guter Espresso. Ja, und das können wir halt produzieren. Persönlich sehe ich eine große Entwicklung Richtung verschiedene Filterverfahren. Da haben wir zwar als Espresso-Maschinenhersteller nichts mit zu tun, aber trotz allem ist es dieselbe Kundengruppe. Und also einfach der Trend einfach dahin immer noch weiter, dass Kaffee als Genussmittel wahrgenommen wird, ja, dass die Herkunft gewahr wird und dass die auch dann wirklich gut zubereitet wird. Und wie gesagt, Espresso ist wirklich nur eine einzige Zubereitungsart von Kaffee und Kaffee ist so vielfältig, die kann man auch viel, ja, andere Arten zubereiten und ich glaube, ja, ein Misch aus allem, das nicht nur auf eine Schiene zu fahren, sondern auf viele verschiedene Zubereitungsarten, das ist halt so, glaube ich, weiterhin der Trend. Ja, also zum Beispiel Fleisch kann man ja kochen, braten, dünsten, ja, und genauso kann man auch Kaffee verarbeiten. Ja.
So sehen wir es auch jetzt bei unseren Kunden, die wirklich innovativ sind, die haben eine super Espresso-Maschine, machen dieses ganze Spielen das komplett durch und sind dann aber auch in der Filterbrühung, Pour-Over, machen aber auch eine Pressstempelkanne im Angebot mit dabei und man geht wirklich den breiten Weg und es funktioniert auch gut. Das wird angenommen vom Kunden. Also du hast vielleicht sogar den Gewinn vom Kunden. Es gibt einige Kunden, die das natürlich, die du schon vorher hattest, die auf einmal sagen, das Neue probiere ich aus, aber du gewinnst auch neue Kundschaft, indem du das zum Beispiel mit wie das überbrüht wird, dass wenn du das schön an deinem Schaufenster machst mit deiner Kanne und kochst da das Wasser, das lockt die Kunden an. Es wirkt modern und traditionell zugleich. Und ich glaube, das ist, ja, jetzt kommt das, was du gerade sagst, hier auch so an und die Kunden setzen es um und es wird auch angenommen.
Ich glaube, dass sich gegebenenfalls noch ein weiterer Trend sich durchsetzt. Das gilt für alles, was wir heute gesagt haben. Es geht jetzt mehr um Substanzielle. Es ist nicht mehr nur diese super überkandidelte Speisekarte, die von einem Chefdesigner entwickelt ist. Es geht darum, tatsächlich, kann ich es, weiß ich, wovon ich spreche, kann ich die Geschichte erzählen, wird es mir abgenommen, Authentizität, ja. Und vor allem auch der Schulungslevel meiner Mitarbeiter. Und ich glaube, da haben wir gegebenenfalls die größte Herausforderung. Wir wissen es mittlerweile, wie es schmecken kann. Wir haben es alle schon mal geschmeckt. Wie kriegen wir es auf die Straße? Das heißt, diese Thema Mitarbeiter wird uns noch beschäftigen. Aber wir freuen uns drüber. Das im Endeffekt belegt es ja auch dieser Podcast mit euch tollen Hörern. Man interessiert sich für Geschichten, man will tiefer eintauchen, man will es richtig machen. Muss nicht immer nur Kunst sein, manchmal ist es auch Handwerk. Und ich glaube, das ist ein Trend, zumindest den wir weiterfahren. Es gibt noch einen weiteren Trend, June, das ist Customizing. Und June, während ich mich jetzt bei dir bedanke für die tollen Einblicke.
Gerne, gerne.
Das war wirklich super spannend. Ganz, ganz toller Partner von uns. Tom, auch bei dir. Vielen Dank für deine Inputs. Lade ich dich jetzt ein, sitzen zu bleiben. Wir haben nämlich jetzt nochmal einen weiteren Gast oder zwei weitere Gäste von Bruce Bayer, die ja im Endeffekt diese Individualisierung durchführen. Das heißt also auch ein weiterer Trend ist, dass meine Kaffeemaschine nicht mehr so aussieht wie die vom Nachbarn, sondern was kann ich denn da alles noch tun? Und da bin ich mal gespannt, was die dazu zu sagen haben.
Bleibst du dabei, June?
Ja, ich bleib sitzen. Ja,
alles klar, wunderbar. Also vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat viel Spaß gemacht.
Danke sehr auch. Hab viel gelernt.
Dann macht's mal gut, ne? Tschüss.
Danke, ciao. Tschüss.